bin manchmal gar nicht so glücklich darüber, dass man Punk mit einer Subkultur verbindet, weil es, glaube ich, eigentlich eher eine Gegenkultur sein sollte einfach, weil man ja versucht hat, Dinge anders zu machen.
What is up? Begegnungen mit Subkulturen. Ob Techno, Hip-Hop, Emo oder K-Pop. Wir kennen sie alle. Vom Feiern gehen, aus Schulzeiten oder Social Media. Menschen, die Subkulturen leben. Wir sprechen mit diesen Menschen, reisen zurück zu den Wurzeln der Subkulturen und wollen herausfinden, wie sie sich über die letzten Jahrzehnte weiterentwickelt haben. Wir fragen uns, was kann unsere Gesellschaft von Subkulturen lernen? Und am Ende dieser Folge könnt ihr gerne für euch selbst entscheiden. Könnt ihr euch mit der jeweiligen Subkultur identifizieren oder sogar etwas für euer eigenes Leben mitnehmen? Mein Name ist Anna. Und bevor wir uns in unsere erste Subkultur stürzen, hier erstmal ein herzliches Willkommen zu unserer allerersten Folge von What the Sub? Begegnungen mit Subkulturen. Vielleicht habt ihr es schon an unserem ersten Song ganz am Anfang vor dem Intro erkannt, mit welcher Subkultur wir uns heute beschäftigen. Richtig, mit Punk. Das waren gerade die Ramones, eine der ersten Punk-Bands überhaupt, mit ihrem Song Blitzkrieg Bob. Bis vor kurzem hätte ich das sicher noch nicht erraten können. Denn vor dieser Recherche kannte ich mich mit Punk noch gar nicht aus. Für mich waren Punks diese Rebellen, diese Anti-Helden, deren Namen man höchstens von irgendwelchen Band-Shirts kennt. In meiner Vorstellung trugen alle Punks zerrissene Klamotten, hatten bunt gefärbte Haare und Sicherheitsnadeln an den Ohren. In dieser Folge begeben meine Kolleginnen und ich uns auf die Spuren des Punks und wollen herausfinden, wie er tatsächlich heute aussieht, klingt und denkt. Vielleicht denkt ihr eher an bekannte Punkrock-Hits wie Junge von den Ärzten oder Songs der amerikanischen Band Green Day. Vielleicht seid ihr aber auch schon so tief in der Szene drin, dass ihr sagt, nee, die sind uns viel zu Mainstream. Wenn ihr über Punk redet, dann doch bitte über Schleimkeim, Grass oder The Slits. Meine Kollegin Lena nimmt euch jetzt mit auf eine Zeitreise von den Anfängen des Punks bis heute. Egal ob Mainstream oder Avantgarde. Das, was jetzt kommt, ist Geschichte.
Wir schreiben das Jahr 1973. In New York, Manhattan, eröffnet ein Club namens CBGB. Das steht für Country, Bluegrass, Blues and Other Music for Uplifting Gourmandizers. Gourmandizers sind Menschen, die gerne viel und gierig essen. Für sie gibt es zunächst eben Auftritte von Country- und Bluesbands. Das soll auch so bleiben, bis Wayne County and the Electric Chairs dort spielen und sich entgegen der Annahme von Gründer Hilly Crystal als Punk- statt Country-Band entpuppen. Schon bald darauf wird das CBGB das Epizentrum des Punk. Bands wie The Ramones kommen her und werden groß. Patti Smith oder Blondie folgen. Zu verdanken haben die Ami-Bands das Studenten mit wenig Geld oder Menschen ohne Job. Sie kommen auch deswegen gerne in den Punk-Schuppen, weil Gründer Hilly Crystal besonders Wert auf Eigenkompositionen der Gruppen legt. Ansonsten kann bei Punk jeder dabei sein.
So Punk's biggest influence, I think, is that it allowed people to participate rather than simply spectate. But it's a way of getting involved, of being creative. You don't have to be a brilliant guitarist in a punk band. You don't have to learn how to draw wonderfully to become an artist. You can make something yourself from whatever you've got to hand. So it's the doing. Punk makes you do things, and that's what's good about it.
Das meint Matt Wally. Er ist Professor für moderne Geschichte an der Universität von Reading und Autor von No Future, Punk Politics and British Youth Culture. Der Punk ist also keine Erfindung made in Britain. Doch auch dort beginnt sich parallel zu den Staaten der Punk zu entwickeln. Mit den Ramones kommt eine gut etablierte, aber in den Staaten noch erfolglose Band nach London. Hier werden sie mehr bewundert. Das passiert spätestens mit einem legendären Konzert im Juli 1976 in London. Musiker von The Clash oder den Sex Pistols stehen beeindruckt im Publikum. Kurze Zeit später wechseln sie auf die Bühne und Jugendliche rennen in Scharen zu ihren Konzerten. Die Sex Pistols werden zur Stimme des britischen Punks.
The kind of embryo of British punk is the King's Road in Chelsea, in West London. The shop called Sex, that was run by Malcolm McLaren and Vivian Westwood. The first Sex Pistol really is Jordan, the woman who worked in the shop, and she self-created a look and an attitude, and she performed that look in the shop. And then the Sex Pistols themselves kind of form in the shop and are framed within the politics of McLaren and Westwood's design. I am an anarchoaster.
Yeah. Anarchy in the UK wird ihr erster Hit. Sie provozieren, rebellieren und lehnen sich damit gegen alles und jeden. Vor allem aber gegen die Monarchie in ihrer Heimat. In God Save the Queen unterstellen die Sex Pistols dieser ein faschistisches Regime. Etwa 1120 Kilometer weiter in Deutschland steckt der Punk noch in den Kinderschuhen, wenn überhaupt. Deutsche Jugendliche himmeln in den 70ern noch Rockgiganten wie The Eagles oder Kiss an und kopieren deren Style und Musik. Doch ein paar rebellische Teenager bekommen Wind von der aufblühenden britischen Punkszene und reisen in das Vereinigte Königreich, um sich inspirieren zu lassen. Dort schmeißen sie ihre alten Klamotten weg, färben ihre Haare bunt und packen ihre Koffer voller neuer Kleidung. Damit wirken sie zurück im konservativen Deutschland wie Aliens. Ein Land, das immer noch vom Zweiten Weltkrieg geprägt ist und gleichzeitig mit der steigenden Angst vor Atombomben und Umweltkatastrophen kämpft. Ein gefundener Nährboden für rebellisches Gedankengut. In Großstädten bilden sich nach und nach die ersten Punkkneipen wie das KZ 36 in Berlin oder der Ratinger Hof in Düsseldorf. In letzterem formiert sich ein paar Jahre später, 1982, eine der bekanntesten Punkbands Deutschlands, die Toten Hosen. Und zeitgleich in Berlin ihre lebenslange Konkurrenz, die Ärzte. Hier entstehen zwei Lager, doch das Ziel ist dasselbe. Handgemachter Punk made in Germany. Die einen machen das erfolgreich mit Die anderen ebenfalls populär mit Männer sind Schweine. Auch in der Punk-Szene gibt es sexistische Macker. Die Szene ist hauptsächlich männlich geprägt. Doch Flinterpersonen gestalten seit Beginn des Punks die Szene mit. Meist mit mangelnder Anerkennung. Flinter steht für Frauen, Lesben, Inter-, Trans- und Agender-Menschen. In den 90ern haben es einige Punkerinnen satt mit den Macker-Musikern und entwickeln mit Riot Girl eine Subkultur, in der Flinter-Menschen im Vordergrund stehen. Obwohl die Riot Girls oder von Beginn an Punkerinnen wie Patti Smith, die Blondie-Sängerin Debbie Harry oder Vivian Westwood die Szene prägen konnten, gilt Punk damals wie heute als überwiegend männlich. Ronja Schwikowski ist Autorin und Geschäftsführerin des Fanzine Plastic Bomb und sorgt mit einem Sammelband mit 50 Flinter-Geschichten für Sichtbarkeit von Flinter mit verschiedensten Backgrounds in der Punk-Szene. Sie meint,
es gab keine Role Models. Es gab kaum andere Punkfrauen aus dem eigenen Kaff. Da musste man sich mit irgendwelchen Quotenfrauen auf der Bühne identifizieren, die immer größtenteils auch so übersexualisiert wurden. Und das war schon echt eine ganz schön harte Aufgabe, da jemanden zu finden, mit der ich mich glaubhaft identifizieren kann. Also ein Rollenvorbild, das halt auch erreichbar ist.
In den 90ern entflammte neben der Riot Girl-Bewegung auch der Punk-Erfolg in den Charts. Infolgedessen wird der Punk immer kommerzieller. Das gilt auch für Green Day, die 1994 ihr überaus erfolgreiches drittes Album Dookie veröffentlichen.
Alle 10 Jahre wird Punk nachgesagt, dass Punk tot sei. Das hat halt einfach zum Glück noch nie gestimmt. Und Anfang der 2000er mit Aufkommen des Internets und man sich E-Mails schreiben konnte und dann eben auch Mitte der Nullerjahre oder beziehungsweise Ende der Nullerjahre dann es sogar ja schon so ganz langsam mit so Foren und sogar schon mit Social Media losging, hat Punk nochmal richtig Aufwind bekommen. Als plötzlich jede Hans-Kasper-Band sich so eine eigene MySpace-Seite basteln konnte, wo man dann plötzlich wirklich ganz neue Kontakte knüpfen konnte.
Wow, die 70er Jahre in London müssen echt eine wilde Zeit gewesen sein. So ein Konzert von den Ramones oder den Sex Pistols hätte ich auch mal gern mitbekommen. Wer weiß, vielleicht wäre ich auch mit bunten Haaren und Lederjacke wieder nach Hause gekommen. Geprägt hätte mich die Power und Energie aus dieser Zeit bestimmt sehr. Von Social-Media-Plattformen habe ich aber schon mehr mitbekommen. Ich bin Ende der 90er geboren, mit SchülerVZ und Facebook aufgewachsen, aber vielleicht ein bisschen zu spät, um von der Punkwelle der 2000er Jahre mitgerissen zu werden. Bei meiner Kollegin Lucia sieht das Ganze jedoch etwas anders aus als bei mir. Obwohl sie sogar ein paar Jahre jünger ist als ich, hat sie schon in ihren Teenagerjahren einiges von der Punkszene mitbekommen. Und damit wir euch die Punkszene etwas näher bringen können, haben wir uns auf die Suche nach einem Punk gemacht, der uns einen Tag lang mitnimmt in seine Welt und uns die Punkszene näher bringt. Meine Kollegin Lucia ist mit Punker Firb durch Aschaffenburg gezogen.
Ich bin Lucia, 22 Jahre alt und komme ursprünglich aus der Aschaffenburger Provinz. Für What the Sub bin ich zurück nach Aschaffenburg, zu den Orten, die meine Jugend geprägt haben. Den Orten, in denen der Punk in der Provinz noch lebt. Hey, oh,
let's go.
Im Stadtpark Schöntal treffe ich Ferb. Er hängt hier öfter rum. Ferb ist 31 Jahre alt und Punk. Er hat ein großes Septum, viele Tattoos und sein Skateboard dabei.
Ja, können wir machen, ja.
Ferb kommt ursprünglich aus Miltenberg, einer kleinen Stadt in der Nähe von Aschaffenburg.
Aschaffenburg ist ja schon Provinz und Miltenberg ist ja jetzt noch ländlicher. Wie kamst du da so mit Punk so in Berührung? Erinnerst du dich noch, wann das angefangen hat?
In der 8. Klasse, da war ich so 14, 15, da hat es dann auch angefangen, dass ich das dann eben cool fand und ein anderer Kumpel das dann auch ausprobiert hat. Und dann gab es aber in Miltenberg immer schon Treffpunkte wie am Bahnhof irgendwie, dass sich dann nachmittags Leute nach der Schule getroffen haben. Oder es gab eben auch noch die Jui, was dann selbstverwaltete Jugendräume waren einfach, wo auch regelmäßig Konzerte stattgefunden haben einfach. Also da war auf jeden Fall das einfach noch präsenter. Hat man oft noch Leute, bunte Leute überall gesehen.
Ferb und ich sitzen im Park und unterhalten uns. Gerade mal ein paar hundert Meter von meiner alten Schule entfernt.
Ja, und was waren das so für Eindrücke, die du da hattest, wo ich das erste Mal so was mit Punk zu tun hatte? Das war ja schon ein ganz bisschen andere Welt als der Rahmen, in dem man sich sonst bewegt.
Also klar war das für mich auch aufregend irgendwie. Und es war dann auch so die Zeit, dass die ganzen Kids, mit denen man vorher schon vielleicht nicht so gut war, die haben dann alle irgendwann angefangen, auch eher deine Onkels zu hören. Und es war damals wirklich auch noch sehr absteckbar alles irgendwie. Und dann war das einfach auch nett, irgendwo hinzugehen einfach und Leute zu treffen, die vielleicht auch mal eben keinen Bock haben irgendwie so auf Schule beziehungsweise an der Schule viel Scheiße fanden. Ja, so eine Szene ist ja auch immer so ein bisschen so ein Auffangbecken einfach für Leute, die sich sonst irgendwie dann da nicht so reinfühlen können. Also da, ich bin da tatsächlich sehr herzlich und sehr schnell aufgenommen worden.
Die Szene kannte sich in den 2010er Jahren noch untereinander, erzählt mir Ferb. Selbst einige Dörfer hatten ihre eigene Punk-Szene. Doch über die Jahre sind immer mehr von ihnen verschwunden.
Aber tatsächlich gab es damals ja auch im Jugendzentrum in Erlenbach noch mindestens einmal im Monat ein Punk-Konzert. Und auch in Wertheim irgendwie gab es damals die Halle 115. Und das heißt, dass man dann überall, wo man eigentlich mit dem Schülerticket noch hinfahren konnte, ist man dann auch hingefahren irgendwie.
Auch in Ferbs Heimatstadt Miltenberg gibt es heute keine Punk-Szene mehr.
Die Jui Miltenberg wurde dann irgendwann dicht gemacht, nachdem jemand das Klo kaputt gemacht hat irgendwie. Und dann gab es leider keine neuen Räume mehr, beziehungsweise sehr lange keine neuen. Und haben wir uns halt dafür eingesetzt, dass es eben neue Jugendzentren geben soll in Miltenberg. Und dadurch haben wir uns unglaublich krass politisiert. Also wir waren auf jeden Fall sehr früh schon sehr interessiert an Politik und sind unglaublich viel auch auf Demos gefahren einfach. Also wenn jemand den Krawalltourismus gelebt hat, dann wir auf jeden Fall, weil wir auch einfach teilweise gar nicht so geguckt haben, uns das Interesse war, was es für eine Demo ist, sondern wir haben einfach gesehen, ah, da ist eine linke Demo irgendwo und dann damals noch mit einem Wochenendticket zusammengekratzt und da hingefahren einfach.
Punk hat auch mich politisiert. Wenn ich Liedzeilen wie Rostock, Hoyerswerda, auch wenn es niemand gern erwähnt, so vertreten echte Deutsche ihre Nationalität gehört habe oder die Sticker in den Konzertlocations mit der Aufschrift Burschis raus gesehen habe, dann wollte ich natürlich weiter nachforschen und wissen, was genau damit gemeint ist. Politik und Punk hat für mich irgendwie immer zusammengehört. Doch wie politisch ist Punk?
Ich glaube, es ist eine schwierige Frage, weil man gerade so Punk ja dann eigentlich jeder für sich dann doch ein bisschen anders definiert. Aber ich behaupte einfach, dass sich Punk eben zu einer politischen Szene entwickelt hat und das eigentlich auch von Anfang an eigentlich dann so war. Wenn man guckt, jetzt, ob es jetzt Bands wie Crass waren oder sowas, eben gab es immer auf jeden Fall Leute, die dann da coole Ideen mit reingebracht haben. Dann eben dieses DIY und Non-Profit irgendwie. Für mich ist Punk politisch und ich behaupte auch, dass es gut so, weil sonst wäre das, glaube ich, nur so ein reines Musikding wie Metal oder so irgendwie, was ich auch, ich liebe die Musikrichtung auch, aber da, wenn ich jetzt auf Metal-Konzert gehe irgendwie so, dann bin ich dann eher, stelle ich mich schon darauf ein, dass ich vielleicht Leute treffe, die ich nicht so cool finde. Wenn es dann irgendwelche Metaler gab, die dann auch kein Problem hatten, dann irgendwie mit Nazis oder Onkels-Leuten zu saufen, dann war das dann für uns dann halt natürlich auch ein No-Go schnell immer.
Jetzt hast du ja auch gerade schon angerissen, was so Punk auch ein bisschen von anderen Subkulturen, wie jetzt zum Beispiel Metal, unterscheidet. Was würdest du sagen, sind so wesentliche Punkte, die Punk irgendwie so in dem Sinne ausmachen oder auch abgrenzen von anderen Subkulturen?
Ja, ich glaube irgendwie so, ich bin manchmal irgendwie, glaube ich, gar nicht so glücklich darüber, dass man Punk mit einer Subkultur verbindet, weil es, glaube ich, eigentlich eher eine Gegenkultur sein sollte einfach, finde ich. Weil man ja versucht hat, Dinge anders zu machen oder andere Räume zu schaffen irgendwie oder sich halt eben auch, ob es jetzt ein Haus besetzt ist, Räume nehmt oder ein Jugendzentrum engagiert, dass man da Sachen machen kann einfach.
So ein Raum befindet sich gerade mal ein paar Schritte weiter von der Wiese entfernt, auf der wir es uns gerade gemütlich gemacht haben. Gegenüber von einem großen Einkaufszentrum liegt der Stern.
Zum Stern nehmen euch Ferb und Lucia später nochmal mit. Was mir jetzt besonders hängen geblieben ist, ist diese Suche nach Gleichgesinnten in einer Subkultur. Also bei Ferb hört es sich so an, als wenn es ihm am Anfang vor allem darum ging, Leute zu finden, die ähnlich ticken, die sich wie er selbst auch vom Mainstream abgrenzen möchten. In der Musik, in der Einstellung und im Aussehen. Den gängigen Schönheitsidealen ist Punk offensichtlich nie gefolgt. Worauf wir in unserer Recherche immer wieder gestoßen sind, ist, dass Punk polarisieren möchte. Auch Ferb sagt, dass er selbst Punk gar nicht als Subkultur bezeichnen würde, sondern eher als Gegenkultur. Gegenkultur gegen den Mainstream, gegen das, was von der Szene in unserer Gesellschaft als kritisch angesehen wird und hinterfragt werden sollte. Ziemlich politisch also. Um uns einen besseren Überblick und eine weitere Perspektive einzuholen, haben wir mit dem Politik- und Sozialwissenschaftler Peter Seifert gesprochen. Er hat für uns versucht, Punk als Szene im breiteren Sinne zusammenzufassen.
Punk ist eine Identität oder die Möglichkeit, sich damit zu identifizieren. Da kann man also dazugehören und sich selbst auf eine bestimmte Art und Weise verstehen, wenn man da dabei ist. Ich glaube aber, dass ich am meisten gewonnen habe von der Idee, Punk als eine Szene zu begreifen im soziologischen Sinne. Das heißt, als ein Netzwerk von Leuten, die durch gemeinsame Aktivitäten, Veranstaltungen, Ereignissen und so weiter ihre Szene selbst reproduzieren. Wenn man so will, ist die Identität das Eigenbild, das Punks von sich haben, und die Szenezugehörigkeit ist das soziale Pendant dazu. Also man ist Punk nicht nur für sich allein, sondern mit anderen.
Peter ist nicht nur Politikwissenschaftler, sondern auch Teilautor des Buches Punk in Deutschland – Sozial- und kulturwissenschaftliche Perspektiven. Seit seiner Jugend gehört er selbst der Punkszene an. Wenn ich jetzt noch einmal zu meinen allerersten Assoziationen zu Punk zurückkomme, dachte ich eigentlich auch, dass Punk nur ein Musikgenre ist. Tatsächlich ist Punk aber viel mehr, sagt auch Ferb. Wenn man sich Liedtexte von Punk-Songs anhört, ist das eigentlich logisch. Das sind total politische Songs. Punk schafft es, Musik und Politik zu verbinden. Ab dem Zeitpunkt, als die Sex Pistols 1977 ihren Hit God Save the Queen veröffentlichten und die Lyrics als Angriff auf die Monarchie in England verstanden wurde, konnten sie ihren politischen Stempel nicht mehr loswerden. Auch ihr Song Anarchy in the UK löste eine riesige Diskussion aus. Waren sie wirklich Anarchisten oder wollten sie bloß für selbstbestimmte Freiheit einstehen? Sie wollten provozieren, aber die Leute nahmen es ernst. Verglichen damit waren Bands wie Grass oder The Clash tatsächlich eine ganze Ecke politischer. The Clash nahm eine klar linke Perspektive ein und verstand ihre Musik als rebellische Oppositionsmusik. Zudem hatten sie eine starke Affinität zu Reggae. Dagegen spielte Grass in ihren Liedern vor allem mit anarchistischen Ideen und entwickelte so ihre eigene Version des Anarchismus. Politik erweitert also die Sprache des Punks. Denn Punk versucht nicht bloß mit Sachverhalten zu spielen, sondern sich wirklich mit den Themen auseinanderzusetzen und Veränderungen herbeizuführen. In gewisser Weise wurde Musik im Punk also zu einem Vehikel für Politik und ihre Ideen. Aber auch Deutschpunk ist ziemlich politisch. Gerade in den 90ern und Anfang der 2000er mit dem Erstarken der rechten Szene engagierten sich viele Punkbands gegen rechts. Zum Beispiel bei Jamel Rock den Förster, das ist ein Festival für Demokratie und Toleranz. Dies wird im Dorf Jamel ausgetragen, einem Ort in Mecklenburg-Vorpommern, das aufgrund der politischen Lage auch als Nazidorf bekannt ist. Ein weiteres Beispiel ist die Initiative Kein Bock auf Nazis. Sie wurde von der Punkband ZSK gestartet und richtet sich gegen Neonazismus, rechte Politik und Rassismus. Sie supporten, vernetzen und informieren seit 2006 vor allem Jugendliche und Erwachsene. Unterstützung bekommen sie dabei von Bands wie Die Toten Hosen, Die Ärzte, Anti-Flag oder Sängerinnen wie Jennifer Rostock. Sich aktiv zu beteiligen scheint wohl ein wichtiges Stichwort im Punk zu sein. Deshalb würde ich sagen, reicht's jetzt erstmal mit der Theorie. Wir wollen ja natürlich auch noch ein bisschen mehr wissen, wie es ist, Punk zu sein. Deswegen hören wir uns jetzt nochmal weiter an, was Lucia und Ferb so erlebt haben.
Raus aus dem Park und wir stehen schon vor einem Eckhaus mit einem großen, aufgemalten grünen Stern. Neben der Eingangstür des Sterns hängen Poster und Flyer.
Der Stern ist ja eine alte Eckkneipe eigentlich und es ist halt alles selbstverwaltet. Das heißt, dass man sich dann da auf die VV schleppen muss, um alles kollektiv, möglichst konsensnah zu organisieren irgendwie. Und es gibt halt kein Geld. Es ist halt alles ehrenamtlich. Die Leute stecken das freiwillig ihre Energie und ihre Zeit da rein. Und wir finden von Lesungen, Workshops eher seltene. Am Lesungen gibt es viele und Vorträge. 12 Veranstaltungen dürfen wir im Jahr machen, deswegen gibt es auch meistens viele Konzerte und so eins im Monat. Kleidertausch gibt es auch, das heißt, dass man da alte Klamotten hinbringen kann oder auch einfach schon gespendete Klamotten sich nehmen kann, wenn einem was gefällt. Das sind so regelmäßige Veranstaltungen, aber auch politische Gruppen wie die Seebrücke trifft sich da oder jetzt auch seit neuestem die letzte Generation, was ja jetzt auch sehr aktuell ist.
Seit 10 Jahren gibt es diesen selbstverwalteten Verein, den Stern e.V. schon. Förb hat ihn damals mit aufgebaut. Auch ich habe dort einige Abende verbracht bei Punkkonzerten, Bier, das gerade mal 2 Euro kostet und bin dort tollen Menschen begegnet, vielen in Förbs Alter, einige, die den Stern mit aufgebaut haben. Wo Menschen so lange miteinander an etwas arbeiten, gibt es natürlich Konfliktpotenzial.
Aber klar gibt es auch Streit, auch immer überall und auch Reibereien irgendwie. Also ich habe das jetzt leider selbst genug erlebt und nehme ich da auch nicht raus, dass man dann selbst denkt, dass man in Freiräumen, dass man dann alle sich cool miteinander umgeht und versucht so irgendwie, das kann trotzdem natürlich schief gehen und gibt es Reibereien oder immer wieder Fronten oder Projekte, wo dann Leute gehen im größeren Stil oder nicht, das ist halt, bleibt auch da leider, glaube ich, nicht aus.
Weil du ja jetzt schon eigentlich die Szene auch selber erlebst, ein paar Jährchen so, was würdest du sagen, sind da auch so bei dir persönlich so Kritikpunkte, einfach so Sachen, wo du denkst, hey, das ist eigentlich nicht so cool, eigentlich hätte ich voll gern, dass das anders ist.
Wenn man halt die Leute erreichen will, da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen so Kompromissbereitschaft zeigen irgendwie. Da muss man dann, glaube ich, immer so ein bisschen gucken, so will man einen Raum schaffen, wo man viele Leute erreicht oder will man einen Raum für sich, nur für sich selber schaffen irgendwie. So, was ist da dann wichtiger? So, sollen wir jetzt nur so einen, quasi einen Schutzraum schaffen so irgendwie für uns oder für andere Leute, die ähnlich ticken wie wir, oder versuchen wir eben dann doch durch Vorträge und offene Aktionen wie Kleidertausch doch nochmal vielleicht Leute zu erreichen und unsere Ideen denen weiterzugeben.
Der Stern hat auf jeden Fall für Nachwuchs gesorgt. Teil von der jungen Punkszene in Aschaffenburg ist meine Schwester, Lotta. Sie ist 17 Jahre alt, hat im Stern schon Thekenabende organisiert, sich in Klimabündnissen engagiert und feministische Demos mitgeplant. Sie und Ferb kennen sich gut.
Wie würdest du Ferb beschreiben, so als Punker? Also Ferb ist schon ein echter Punker. Also ich finde es immer sehr cool, weil bei Ferb merkt man halt einfach, dass er schon super viel Zeugs gemacht hat und da einfach schon super viel Erfahrung hat. Und wie ist es jetzt bei dir? Du bist ja jetzt noch ein bisschen jünger als Ferb, also schon ein paar Jährchen. Wie bist du so zum Punk gekommen?
Also ich bin so über Riot Girl eigentlich zum Punk gekommen. Einfach durch die Musik hören von Riot Girl und dann habe ich auch mein eigenes Fansein gemacht und mich einfach immer mehr damit beschäftigt und so bin ich dann reingekommen.
Im Stern liegen auch Lottas Fanzines aus, feministische Magazine. Wir blättern darin rum.
Also das sind so kleine Magazine und die habe ich so collagemäßig gemacht und dann sind da Playlists, Gedichte, da habe ich Bands vorgestellt und auch noch Kunstwerke von Freunden von mir. Also einfach so eine ganz bunte Mischung an Sachen, die mich halt einfach interessieren, bewegen. Also die waren auch sehr populär in der Punk-Szene, also sind sie immer noch, weil sie halt einfach ein sehr guter Weg sind, über Konzerte zu informieren, über irgendwelche Probleme aufzuklären und einfach auf so einem sehr günstig, sodass man es an alle möglichen Leute verteilen kann.
Und welchen Schwerpunkt hat dein Fanzine jetzt so?
Das ist halt ein feministisches Fanzine, aber ich tue dort vor allem Dingen halt über Bands, die ich mag, reden, über alles Mögliche, einfach was mich auch beschäftigt, über irgendwelche Filme.
Aber du hast auch über Sexismus geschrieben teilweise.
Ja.
Da habe ich mich jetzt gefragt, wie siehst denn du dieses Thema Sexismus und Punk? Also ich meine, jede Szene hat auch irgendwo so sexistische Strukturen.
Also im Punk gibt es auf jeden Fall auch noch sehr viele sexistische Typen und auch sexistische Strukturen. Und es ist halt extrem schade, finde ich, weil eigentlich denkt man so, okay, jetzt komme ich an einen Ort, wo eigentlich alle dieselbe Einstellung haben und alle mich so akzeptieren und ich mich endlich wohlfühlen kann. Und im Endeffekt lernt man dann irgendwelche Typen kennen und man denkt, yo, die sind cool. Und dann machen die halt genau dasselbe, wie irgendjemand anderes machen würde, nur dass man es halt noch weniger erwarten würde. Klar, also ich finde natürlich, es ist ja meistens schon so, dass so in Punk-Szenen die Leute schon mehr Ahnung davon haben und sich mehr damit beschäftigt haben, aber das halt trotzdem nicht bedeutet, dass es dort dann nicht mehr vorhanden ist. Und manchmal ist es gerade das Gefährliche, dass sie sich damit beschäftigt haben und schon alle Wörter kennen, die man benutzen muss, damit man sich dort sicher fühlt. Und über alle möglichen Sachen reden, wie scheiße die doch sind, aber sie dann im Endeffekt selbst machen und sich überhaupt nicht reflektieren.
Trotz allem hast du trotzdem so das Gefühl,
du hast Bock, da mehr Raum zu schaffen.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, im Endeffekt ist das ja eigentlich der einzige Weg, wie man was bewirken kann, dass man halt einfach trotzdem weiterkämpft und da versucht halt dann die Räume zu verbessern oder neue Räume zu schaffen.
Ein anderer Raum, in dem sich Lotta oft aufhält, ist das Atelier. Lotta und Ferb sind zusammen in einem Kunstkollektiv, das den Raum nutzt. Ferb und ich ziehen vom Stern aus weiter, um uns das Ganze genauer anzuschauen. Das Atelier liegt über dem Secondhand-Laden Bananaboot, einem weiteren wichtigen Ort für die Szene. Wir bahnen uns einen Weg durch den Laden, an Plattenkisten und Kleiderständern vorbei.
Ich habe hier so ein abgetrennter Raum halt oben. Das ist auch einfach irgendwie eigentlich nochmal, wie man ja sieht, hier Raum zum Kreativwerden.
Wo sind deine Sachen?
Meine Sachen sind hier im Regal, so keine Ahnung. Ich mache eher so Collagen oder einen Quatsch. Oder letztens habe ich einen Stencil zum Sprühen gemacht, so Sachen.
Das Atelier ist weniger zugestellt als der Laden. Hier haben die KünstlerInnen ihre Sachen in verschiedenen Ecken im Raum gelagert und ausgestellt. Ich sehe Bilder gemalt mit Acrylfarbe, aber auch Bleistiftzeichnungen und Collagen an der Wand hängen. Ferb zeigt mir eines seiner Werke.
Ja, keine Ahnung, das eine ist hier so ein alter Motorrad-Handschuh, der lustigerweise so dieses N mit einem Blitz oben hat, was ja auch das Symbol von der Hausbesitzer-Szene ist. Und das habe ich dann einfach da den zweiten irgendwann verloren, habe ich den einen als Mittelfinger einfach aufgesteckt.
Im vorderen Teil des Stockwerks, in dem sich auch das Atelier befindet, ist die Werkstatt des Secondhand-Ladens.
Ja, oder keine Ahnung, hier siehst du ja auch irgendwie so wirklich noch ganz oldschool mit der Buttonmaschine einfach hier alles. Ein Kumpel hat jetzt auch drüben dann in den Siebdruck dann auch sich hier mit eingeklinkt.
Hier wird ja auch der DIY-Gedanke so gelebt.
Ja, auf jeden Fall, ja, das stimmt. Also da sind uns, glaube ich, hier alle einig.
Orte und Räume spielen nicht nur im Punk, sondern generell in Subkulturen eine wichtige Rolle. Orte, an denen sich die Menschen treffen und vernetzen können, ihren Lifestyle leben und Gedanken austauschen. Diese Orte werden von der Punkszene erkämpft und werden mit viel Engagement betrieben, wie zum Beispiel auch der Stern in Aschaffenburg oder das Bananaboot. Solche Orte und Räume sind das Herz der Punkszene. Hier finden Soli-Konzerte statt, dort können sich Politgruppen treffen und Plakate werden gebastelt. Um uns auch hier einmal einen besseren Eindruck zu verschaffen, haben wir mit der Autorin Ronja Schwikowski gesprochen. Sie ist Inhaberin und Geschäftsführerin des Fanzines Plastic Bomb, einem der größten Punk-Magazine im deutschsprachigen Raum.
Also es gibt in der deutschen Punkszene eine seit vielen Jahren bestehende Kultur bzw. Struktur von linken Läden, die viele Jahre lang erkämpft und aufgebaut worden sind. Aber es entstehen auch immer wieder linke Läden oder einfach Rückzugsräume für Punks oder bzw. für subkulturelle linke Menschen. Und da können nach wie vor Konzerte stattfinden, da kann politischer Austausch und auch Vernetzung stattfinden. Und da können Leute in einem geschützten Raum rausfinden, was sie denn wollen und können so ihr politisches Gedankengut und ihren Musikgeschmack ausbauen.
Ronja ist seit ihrer Jugend in der Punkszene sehr aktiv. In Deutschland beobachtet sie, wie Linke und generell auch Punkläden immer weniger werden. Selbst in größeren Städten wie Berlin und im Ruhrgebiet, aber auch in vielen anderen kleineren Städten oder Orten. Meist wird die von den Städten finanzierte Jugendarbeit gestrichen, da man es scheinbar nicht mehr für nötig erachtet oder es nicht mehr ins Budget passt.
Die meisten linken Räume, die mal bedroht waren, uns geschafft haben, die wurden von der Szene selbst erkämpft. Also von Punks, von Antifa-Gruppen, von Autonomen, die dann eben auf die Straße gegangen sind für die Erhaltung ihrer Freiräume. Das Gleiche gilt ja auch für Bauwagenplätze, die eben ganz oft dann auch nicht mehr so richtig ins Stadtbild passen, weil man da ja eben auch einen schönen Glasbau hinstellen kann auf diese Ecke. Und manchmal sind natürlich auch so subversive Gruppen, Regierungen auch einfach ein Dorn im Auge, weil ja immer noch die Mehr geht, dass das so ja, subversive linke Politik ist und da will man eben keinen Nährboden für schaffen.
Die Punkszene stellt so einiges auf die Beine, was auch Normalos nutzen können. Konzertlocations, Kreativräume oder Festivals. Dabei ist es zum Beispiel auch ganz egal, wie gut man schon Schlagzeug oder Gitarre spielen kann, malen oder nähen kann. Hauptsache man versucht es halt und macht mit. So erklärt es uns jedenfalls Matt Wally, der zu Subkulturen forscht und den ihr schon zu Anfang in unserem Rückblicksbeitrag gehört habt. Laut ihm geht es beim Punk darum, dass die Leute mitmachen können und nicht einfach bloß zuschauen. Der DIY-Gedanke ist ein zentraler Punkt in der Szene, der auch unserem Experten Peter sehr am Herzen liegt.
Was für mich wichtig war, war dieser Do-it-yourself-Gedanke. Das war das, was einfach für mich viel attraktiver war als andere Subkulturen oder Szenen, mit denen ich experimentiert habe, bevor ich Punk entdeckt habe. Das Do-it-yourself ist aber etwas, wo wir sagen, schon auch mit relativ geringem Können ist das willkommen und vielleicht ist die erste Lederjacke, die man sich anzieht und mit Tipp-Ex beschmiert, wirklich nicht besonders gelungen und trotzdem ist sie echt. Und deswegen insofern irgendwie wertvoller, als wenn ein Modedesigner sowas nachbaut und dann für 4.000 Euro verkauft.
Normalerweise würde ich DIY mit Pinterest und stylischen YouTube-Tutorials assoziieren und nicht mit Punk. Schon in der Reportage, als Firb davon erzählt hat, hat mich das Ganze überrascht. Aber wenn man sich näher damit beschäftigt, ist das Ganze schon sehr einleuchtend und spiegelt echt stark den besonderen Spirit der Punkkultur wider. So toll sich der bisherige Gedanke der Punk-Ideologie anhört. Es gibt in so einer großen Szene natürlich auch schwierige und kritische Aspekte. Denn Punk ist eine dynamische Kultur, mit vielen Einflüssen und Platz für Diskussionen, bei denen auch Auseinandersetzungen manchmal nicht zu vermeiden sind. Firb selbst kritisiert ja, dass sich einige Punker aus der Szene manchmal in ihrer Punk-Bubble verstecken und sich von der Gesamtgesellschaft abschotten. Ronja hat da eine ähnliche Sicht bezogen auf die Richtung, in die sich Punk entwickelt hat.
Und ich finde, Punk darf ruhig auch wieder politischer werden und das auch wirklich ausgetragen von Leuten, die halt über 30 sind. Also das müssen ja nicht nur irgendwelche jungen Menschen schmeißen, auf denen ja eh schon die Last der kompletten Verantwortung der letzten Generationen liegt, sondern das dürfen ruhig auch mal die mitbestimmen, die jetzt noch von diesen Szenestrukturen profitieren wollen. All die Leute, die davon profitieren, müssen diese Strukturen auch selber mit stärken. Also im Punk ist kein Platz für Leute, die einfach nur konsumieren wollen, weil sie entweder mit ihrer Band in dem linken Laden spielen möchten oder weil sie gerne auf die immer noch sehr kostengünstigen Konzert gehen wollen, wo das Bier immer noch günstig ist, wo der Kicker umsonst ist, wo du dich einbringen kannst, wenn du möchtest, weil dafür sind wir halt irgendwie auch zu wenige.
Ja, Konsum ist so eine Sache. Eine Problematik, die auch außerhalb der Punkszene im Laufe der letzten Jahre immer weiter hinterfragt wird. Vom Konsum können sich die meisten Menschen in unserer Gesellschaft trotz alledem nicht freimachen. Doch besonders die Punkszene, die ja gerade solche Themen kritisieren will, findet sich selbst in diesem Widerspruch, der besonders in politischen Diskussionen immer wieder auftaucht, wie Peter uns erzählt.
Bei Punk kommt aber noch was dazu und das ist beispielsweise der antikapitalistische Anspruch von Punk. Punk will keine Ware sein. Punk will eigentlich nicht sein, wo ein Preisschild draufklebt, was man brav kaufen und konsumieren kann. Und da will sich Punk dagegen stellen und hat jetzt aber da ein Problem damit, denn tatsächlich ist es so, dass bei den meisten Punk-Veranstaltungen dann doch Geld ins Spiel kommt.
Punk steht also auch immer mal wieder mit seinen eigenen Werten im Konflikt. Denn Punk-Veranstaltungen und Konzerte sind bekannt dafür, recht kostengünstig zu sein. Denn alle sollen sich leisten können, sie zu besuchen. Allein das Equipment und die Technik für die Musik oder das Bier und andere Getränke für das Publikum müssen schließlich irgendwie bezahlt werden. Und so kommt auch der Punk, ob er will oder nicht, mit der Wirtschaft in Kontakt, wenn er sich in legalen Sphären bewegen möchte. Ein weiterer wichtiger Kritikpunkt in der Punkszene, den wir hier nicht außen vor lassen wollen, ist Sexismus. Denn auch den findet man nach wie vor in der Punkszene. Aber vielleicht starten wir erstmal mit den wichtigen Frauen bzw. Flinter-Personen im Punk. Flinter, also quasi jede Person, die kein Cis-Mann ist. Sie sangen aus ihrer Perspektive. Und auch die Subkultur White Girl hat sich daraus entwickelt. White Girl schauen wir uns übrigens in einer weiteren Folge genauer an. Punk hat auch den Flinter in Deutschland stark zur Emanzipation verholfen. Sie sind mit auf Konzerte, haben mitgegrölt und in den Bands wie Susie and the Banshees, The Slits oder X-Ray Specs haben die Sängerinnen Susie oder Polystyron aus ihrer Perspektive gesungen. Aber nicht nur die Musik, sondern auch die Kunst von Linda Sterling und vor allem die Mode von Vivian Westwood haben das Image von Punk maßgeblich geprägt. Doch um diesen Raum und Platz im Punk zuallererst einmal zu bekommen, mussten die Frauen kämpfen. Gerade deswegen war Punk für Frauen in der Zeit so wichtig. Sie hatten nun endlich einmal die Chance, sich nicht nur den Raum zu schaffen, sondern ihn neu zu erfinden und allen anderen zu zeigen, was es in einem kulturellen Kontext auch heißen kann, eine Frau zu sein. Ergo nicht das liebe bürgerliche Mädchen von nebenan, sondern die starke, unabhängige Frau mit coolen Klamotten, die dem Publikum auf der Bühne die Zunge rotzefrech raussteckt und den Männern den Mittelfingern zeigt. Sie sahen anders aus und verhielten sich einfach ganz anders, als Frauen bisher im popkulturellen Kontext dargestellt worden sind. Und damit haben sie die Spielregeln geändert. Doch trotzdem ist Punk in einem gewissen Maße nur ein Produkt der Gesellschaft, aus der er entspringt, sagt Meth. Also wenn die Gesellschaft sexistisch ist, ist Punk es auch irgendwo. Meth erzählt, obwohl es im Punk von Anfang an Frauen wie auch Männer gab, drängten sich die Männer nach vorne und übernahmen auch hier die Kontrolle. Und obwohl die Punkfrauen in den letzten Jahrzehnten ganze Arbeit geleistet haben, Der Sexismus ist in unserer Gesellschaft wie auch im Punk leider immer noch nicht Geschichte. Auch Lotta hat uns erzählt, wie schade sie es findet, dass sie an einem Ort, an dem sie sich eigentlich wohlfühlen sollte und eigentlich mit Leuten auf derselben Wellenlänge ist, als junge Frau doch schlechte Erfahrungen machen muss. Die Aufklärungsarbeit endet leider nie. Männer werden auch im Punk ernster genommen und eher mal als Band gebucht, als Flinterperson. Und im Backstage-Bereich wird die Schlagzeugerin der Band als Freundin von oder einfach als Anhängsel von jemandem gesehen, anstatt als Musikerin oder Teil des Teams, sagt Ronja. Aber jetzt erstmal genug zur Kritik an der Szene. Verb und Lucia sind weiter durch Aschaffenburg gezogen.
Verb und ich brauchen eine Verschnaufspause. Wir setzen uns in den Hinterhof vom Bananaboot. Den Second-Hand-Laden gibt es schon seit 25 Jahren. Seit der Eröffnung ist der Laden innerhalb von Aschaffenburg schon mehrfach umgezogen. Aktuell liegt er in einem Backsteinhaus in Bahnhofsnähe.
Das ist ja eigentlich so ein Laden, wo man jetzt so auch Klamotten bekommt, eben DIY-Siebdruck-mäßig. Wie kann man sich so Punk-Mode vorstellen?
Ja, klar gibt es dann so diese Klischee-Sachen, denke ich mal, wie ein Irokesen-Haarschnitt und eine bemalte Lederjacke irgendwie. Oder halt, dann keine Ahnung, viele Aufnäher oder Sprüche draufgemalt. So klar, das finde ich auch cool und wichtig irgendwie. Und ich glaube aber, da gibt es halt auch Unterschiede. Weil zum Beispiel, wenn man jetzt in Hardcore guckt so ein bisschen, wo die Leute eigentlich, sage ich mal, ziemlich dann doch ordentlicher aussehen irgendwie und dann eher so lockere Sportkleidung tragen. Eher dann durch auffallen, dass sie halt viele Tattoos haben, aber nur sehr gut gestochene Tattoos meist.
Jetzt so aus deinen persönlichen Erinnerungen heraus, was war irgendwie so das Kleidungsstück oder das Tattoo, wo du sagen würdest, boah, Das fand ich einfach so cool.
Das ist eine wichtige Frage irgendwie so. Ich habe mein Septum, hat mir damals sogar ein Kumpel noch selber gestochen am Bahnhof irgendwie mit 15 sogar oder mit 16. Auf jeden Fall eigentlich quasi noch viel zu jung, zum ins Studio zu gehen. Und auch klar, Mutter hat gesagt, nee, darfst du nicht irgendwie. Und habe es dann halt trotzdem einfach gemacht und das trage ich ja bis heute immer noch.
Fab und ich verlassen unser Plätzchen im Schatten und gehen in den Laden.
Ja. Und so bei den
Wir schauen uns um. Hier stapeln sich Schallplatten und Kisten mit Grams, Nietenarmbänder, Patches, Gürtel und Buttons. An den Kleiderstangen hängen T-Shirts mit Aufdrucken. Ich sehe das Logo von Rage Against the Machine, aber auch provokante, ironische Sprüche wie Jesus liebt mich.
Ja, wenn man gerne kuscht, ist man hier auf jeden Fall richtig auch.
Hier hat Ferb schon als Jugendlicher seine Klamotten besorgt und Tapes gekauft.
Ja. Holst du dir hier immer noch manchmal Patches?
Wenig jetzt auch irgendwie. Also ich habe eher mal, wenn ich ein Tape oder so gefunden habe oder so, Völler schon mal hier ein Tape abgekauft.
Wir treffen den Besitzer des Ladens, Völler. Er kennt die Aschaffenburger Punkszene schon seit Jahrzehnten. Schließlich gehen hier fast alle einkaufen.
Ja, wie würdest du die Aschaffenburger Punkszene beschreiben?
Aschaffenburg selber ist die Szene übersichtlich und es sind wenige Punker da und alle kennen sich eigentlich, die hier sind. Und wenn irgendjemand auftaucht, der Punker ist und neu ist, kriegt man es mit halt, sieht man den halt gleich so irgendwann mal und lernt ihn auch kennen normalerweise. Und ja, trotzdem sind sehr viele coole Leute, die auch nicht nur hier in Aschaffenburg sitzen, die sind ja auch überall anders unterwegs. Wie ich so jung war, oder ganz jung war, und dann gab es noch mehr Punker als zur Zeit. Zur Zeit gibt es gar nicht mehr so viel. Es gibt viele Leute, die gehen so ein bisschen in die Richtung, aber ob sie dann wirklich Punker sind, ist halt was anderes. Ja, das so, man muss, keine Ahnung, nur wenn man sich anzieht wie ein Punker, ist man noch kein Punker, meiner Ansicht nach.
Ich erinnere mich, dass ich eins der ersten T-Shirts mit Punkband-Aufdruck nicht im Secondhand-Laden, sondern bei H&M gekauft habe.
Ich weiß nicht, da gab es ein paar Jahre, haben sich ein paar Leute aufgeregt, dass es dann dauernd Bandshirts bei H&M gab oder keine Ahnung, du dann bei Lidl ein Sex Pistols T-Shirt kaufen konntest. So. Und es ist so, also ich kann darüber lachen so irgendwie und andere waren so, oh, voll der Szeneverrat, der bla bla bla, H&M ist so scheiße, das soll man nicht unterstützen. So, ja okay, wenn aber die Leute halt Bock haben, so dieses T-Shirt zu tragen. Die Anfänge sind meistens sehr peinlich und ich finde das eine wichtige Entwicklung auch, dann keine Ahnung, so dann erstmal irgendwie überhaupt da rein zu stolpern und zu gucken, was passiert.
In den 2000ern erreichten Punkbands Erfolge in den Charts und sorgten für ausverkaufte Konzerthallen. Die Band Green Day beispielsweise wechselte zu einem Major-Label. Kritikwürdig für viele PunkerInnen. Sie reden in diesem Zuge vom Ausverkauf des Punks.
Aber natürlich sind auch vielleicht manche darüber das erste Mal überhaupt mit Punk in Kontakt gekommen. Wie siehst du das?
Also ich würde ja lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht selber über solche Bands irgendwie da reingekommen wäre. Und finden klar, gibt es dann auch vielleicht eher Bands, die dann größer sind, Kommerz sind vielleicht, aber trotzdem ebnet das für andere den Weg. Andere sagen, nee, das soll es nicht geben, weil eben dann kommen viel zu viele Normalos dann dazu. Ich war halt irgendwie so Punk mehr so aus dem Lifestyle-Gründen oder aus politischen Gründen so, und diese Musik, so ist mir da vordergründig gar nicht so wichtig einfach.
Aber es ist jetzt nicht so, als würde Ferb nie auf Punk-Konzerte gehen. Heute Abend geht er auf ein Hardcore-Konzert. Ferb und ich bewegen uns nun weg vom Bananaboot in Richtung Konzertlocation. Als wir durch die Straßen des konservativen Aschaffenburgs laufen, wird mir nochmal klar, dass Ferb schon auffällt in dieser Umgebung. Mit seinem Skateboard, den Tattoos und dem großen Septum. Ich frage mich, wie oft er mit Vorurteilen konfrontiert wird.
Also, dass es so negative Kommentare gibt, das ist weniger geworden, glaube ich. Aber auch nur, weil man dann irgendwie einfach auch ein bisschen älter wird irgendwie. Früher war das natürlich klar, dass man da irgendwie dumm angemacht worden ist, irgendwie auch nochmal vielleicht. Aber gerade so in jungen Jahren hat man sich da dann von sowas vielleicht eher nochmal bestätigt gefühlt irgendwie. Oder war ja auch, ist ja auch viel, beim Punk geht es ja viel um Provozieren irgendwie. So, deswegen ist man ja Bestätigung, wenn dann doch mal noch Leute von deinem Aussehen geschockt sind oder von deinem Handeln.
Auch wenn seltener Vorurteile ausgesprochen werden oder es sogar wenige gibt, muss Ferb trotzdem viel häufiger damit umgehen als normalos wie ich. Wie schafft er das?
Also ich suche eigentlich oft dann immer dann einfach das Gespräch und versuche dann da auch irgendwie ruhig zu bleiben, weil ich dann auch oft gemerkt habe, dass die Leute dann sogar mehr davon provoziert sind, wenn man dann einfach dann ruhig und sachliche Gespräche versucht mit den Leuten zu führen irgendwie, ob es jetzt irgendwelche Bürger sind oder Bullen oder Leute, die eigentlich Stress wollen und man dann einfach ruhig bleibt irgendwie. Aber andererseits, keine Ahnung, klar, ein paar Leute erfüllen halt auch ein paar Klischees und es ist ja auch nicht ungewöhnlich, sage ich jetzt mal irgendwie so, das gehört halt dann auch dazu. Dann klar, auch selbst wenn ich jetzt dann irgendwo vorbeilaufe und sehe, Leute machen da jetzt irgendwie, hängen halt nur rum und trinken irgendwie, weiß ich nicht, was die Leute sonst so machen. Vielleicht sind ja doch noch irgendwo cool aktiv oder setzen sich für irgendwas ein.
Wir laufen durch Aschaffenburgs Straßen und an jeder zweiten Ecke trifft Ferb irgendwelche Menschen, die er kennt. Zum Beispiel Katja, mit der wir uns ein wenig unterhalten. Auch sie ist mit Punk aufgewachsen.
Was macht für dich aber Punk irgendwie so im Wesentlichen aus? Ich glaube wirklich so dieses radikale Hinterfragen von einfach erstmal grundsätzlich allem und dann im Endeffekt wirklich auch drauf zu scheißen irgendwie und das durchzuziehen. Hinter dem man steht einfach oder hinter was man steht.
Mhm. Ferb und ich laufen weiter. Wir sind fast am Kolossal angekommen. Eine letzte Frage muss ich Ferb noch unbedingt stellen, bevor die Gitarren losgehen, die verschwitzte Menge aufeinander zurennt und sich von der Musik treiben lässt.
Was würdest du sagen, sind so Sachen, die so die Leute, die irgendwie mit Punk gar nicht so viel zu tun haben, vielleicht trotzdem mitnehmen sollten? Aus dem Punk oder sie sich so vielleicht auch zu Herzen nehmen sollten.
Vielleicht dann doch mal auch mit den Leuten einfach mal ins Gespräch gehen, einfach irgendwie, anstatt dann irgendwie abschätzend dann die Leute dann zu bewerten, wenn die halt irgendwo vielleicht rumsitzen und schnorren irgendwie, sondern vielleicht doch einfach mal sich mit dem Menschen unterhalten und wie es ihm geht oder was er so macht. Vielleicht, das ist auf jeden Fall, finde ich, immer wenn ich mit Leuten reden. Ich glaube so gerade so irgendwie so dieses Punk-Denken, so mal versucht nach außen so ein bisschen so diesen ruppigen Dingen zu wahren, sodass das alles so hart ist. In Wirklichkeit sind das oft die liebsten Leute einfach. Dieser Versuch vielleicht anders zu leben so, oder halt einfach zu akzeptieren, dass es halt andere Lebensentwürfe gibt. Wenn halt jetzt jemand sagt so, ey, ich habe keinen Bock auf Großkarriere machen irgendwie und Haus bauen, bin lieber irgendwie halbwegs frei und unterwegs. Das sind Sachen so irgendwie so, das muss man vielleicht auch einfach akzeptieren, dass Leute eine andere Idee haben davon oder zumindest sich ausprobieren wollen auch einfach mal.
Also was wir uns merken dürfen, jeder fängt mal irgendwo an. Und das darf auch ruhig mal peinlich sein. Denn im Endeffekt geht es beim Punk nicht bloß darum, was man anhat oder ob der Klamottenkodex stimmt oder ob man die richtigen Bands hört. Das ist alles individuell und Geschmackssache. Was wir von Ferb, Peter, Ronja, Lotta und Mev mitnehmen, ist, dass auf jeden Fall klar geworden ist, Punk zu sein ist nicht einfach nur eine Lebenseinstellung. Es ist eine Gemeinschaft, in der man sich über seine Weltanschauungen und seine Werte austauschen kann. In der Punkszene gibt es Platz für Kreativität und Gestaltung. Und in der wird vor allem Neues geschaffen, aus den einfachsten Mitteln, die einem zur Verfügung stehen. Und es ist eine Gemeinschaft, in der aufeinander aufgepasst wird. Wenn auch mit reichlich Platz für Diskussionen, Reibereien und Meinungsverschiedenheiten. Und das ist auch gut so, denn sonst, haben wir von Ferb gelernt, bleibt man auch mal gerne stehen. Ich konnte auf alle Fälle einiges von der Subkultur Punk lernen und mitnehmen. Mach mit und engagiere dich. Schlag auch mal über die Stränge und versuche es anders zu machen als bisher. Und auch wenn du in etwas noch kein Profi bist. Egal, mach's einfach, wenn's dir wichtig ist. Und wenn's dir Spaß macht, manchmal kann man allein damit doch schon ganz schön viel bewegen. Und jetzt eine kurze, knappe Verabschiedung von mir. Punk's not dead. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
What is up? Begegnungen mit Subkulturen. Ein Podcast von Anna Ballay, Lena Bayer und Lucia Juncker.